Flugtechnik, der Wissenschaftspodcast aus der Luft- und Raumfahrt. Eine Produktion der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen zurück zu unserer DGLR-Podcast-Reihe über das IEA-Paper und das Flugzeug der Zukunft. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit technischen Anforderungen beschäftigt haben, gehen wir heute den nächsten Schritt. Wie werden aus diesen Anforderungen eigentlich konkrete Flugzeugkonzepte? Oder anders gefragt, wie sieht ein Flugzeug der Zukunft aus? Und warum ist das mehr als nur Design? Im IEA-Paper spricht man hier von Konfiguration. Wir schauen uns an, wie solche Konfigurationen entstehen, wie man sie vergleicht und warum sie ein zentraler Baustein im Systemdenken der Luftfahrt sind. Mein Name ist Anna Maaßen und meine Gesprächspartner sind wieder Daniel Rekzi und Kurt Rosso. Schön, dass ihr wieder da seid. Was versteht man im Paper unter einer Konfiguration?
Ja, ich würde erstmal ganz platt sagen, das ist sozusagen das Flugzeug als solches. Wir haben ja in den Folgen vorher viel über Technologien, Technologiebausteine geredet. Aber das Ganze muss natürlich irgendwo in Form eines Flugzeuges als Produkt existieren und seine Aufgaben erfüllen. Und hier sieht man, wenn man einmal so über einen großen Flughafen guckt, natürlich schon Flugzeuge, die unterschiedlich aussehen. Manche haben den Flügel weiter oben angeordnet, weiter unten. Es gibt kleinere Flugzeuge, die die Triebwerke vielleicht hinten haben. Letztendlich ist es natürlich so, dass diese Flugzeuge alle inzwischen sehr ähnlich aussehen. In den 60er, 70er Jahren war es vielleicht noch anders oder noch früher. Aber diese Konfiguration, wenn man so möchte, ist letztendlich dann das, wie wir all diese ganzen Bausteine, die ganzen sogenannten Major Components, den Tragflügel, den Rumpf, das Leitwerk, die Triebwerke arrangieren zu einem optimierten Flugzeug.
Also im Grunde, was versteht man unter Konfiguration? Ja, wie das Flugzeug aussieht am Ende. Warum ist der Flügel meinetwegen unten und der Flügel vorne und das Leitwerk hinten? Könnte man ja auch andersrum machen. Gibt es auch gute Gründe, warum man das eine so macht, das andere so. Das ist letztendlich die Konfiguration.
Und welche Systemelemente müssen dann bei einer Konfiguration berücksichtigt werden?
All diejenigen, die das Flugzeug benötigt, um seine Mission zu erfüllen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an. Aber was brauchen wir denn? Also einerseits muss das Flugzeug trivialerweise in der Lage sein zu fliegen. Sprich, es muss abheben können, starten, landen können. Es braucht einen Flügel, der Auftrieb erzeugt. Dann muss es irgendwo seine Fracht unterbringen, sprich, sei es die Passagiere oder sonst irgendetwas. Dann muss das Flugzeug steuerbar sein, sprich, ich muss irgendwie in der Lage sein, Momente und Kräfte aufzubringen, um rechts oder links rauf oder runter fliegen zu können. Das sind dann die Dinge, die ich brauche. Und ich muss natürlich Vortrieb erzeugen. Und dann kommen wir auf die ganz klassischen Themen. Wir brauchen die Aerodynamik für die Flügelauslegung. Wir brauchen die Struktur, um die Leute tragen zu können und um die Auftriebskräfte aufnehmen zu können. Wir brauchen den Antrieb, um vorwärts zu kommen. Und wir brauchen diese Systeme, um in der Lage zu sein, all diese Funktionen in dem Flugzeug auszuüben, die wir brauchen, um fliegen zu können.
Und dann kann man das natürlich noch ergänzen, wenn man sagt, okay, so rein funktional ist das Flugzeug jetzt definiert. Das ist alles das, was du brauchst, um eben fliegen zu können. Aber die Konfiguration wird natürlich dann auch geprägt durch die Randbedingungen, wie so ein Flugzeug eben am Flughafen betrieben werden muss. Es muss auf die Landebahn passen, es muss auf die Rollwege passen. Es muss am Flughafen sozusagen andocken können. Und deswegen muss vielleicht die Tür vorne sein und nicht hinten, wenn ich die Lukasbrücke daran fahren möchte, weil ansonsten der Flügel im Weg ist. Ich habe Versorgungsfahrzeuge, die am Boden unterwegs sind, die vielleicht beim Beladen, wenn das Catering an Bord kommt, nicht mit dem Triebwerk in Konflikt kommen sollten. Und das sind auch Treiber für die Konfiguration, die jenseits dieser, nennen wir es mal, funktionalen Dimension das Flugzeug im Detail auch sehr stark prägen. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, sind viele Elemente an so einer Konfiguration eben auch dadurch geprägt. Vielleicht mehr im Detail, nicht das prinzipielle Arrangement, aber manchmal so der Abstand Triebwerk zur vorderen Tür oder eben wie weit ragen Klappen, Schienenverkleidungen am Flügel nach hinten raus. Da gibt es sehr, sehr viele Elemente, wenn man natürlich die Story dahinter gehört hat oder kennt, wo man erkennen kann, das sind wirklich Betriebsrandbedingungen in einem gegebenen System. Und auch das macht die Konfiguration aus. Aber klar, die Treiber, die globalen Treiber sind die, die Kurt gerade umrissen hat.
Wie werden dann diese unterschiedlichen Konfigurationen miteinander verglichen oder bewertet?
Das ist nicht einfach zu beantworten, diese Frage, weil man im ersten Moment denkt, Mensch, sind so unterschiedliche Flugzeuge, was hat denn das für Gründe? Und da gehen wir wieder ganz zurück auf unsere erste Folge, wo wir mal diese Top-Level-Aircraft-Requirements diskutiert haben. Sprich, welche sind die Anforderungen, die das Flugzeug erfüllen muss? Und letztendlich daran kann man dann bewerten, ob eine Konfiguration besser oder schlechter ist. Wie gut ist die Konfiguration in der Lage, die Anforderungen, die an sie gestellt werden, die auch durchaus widersprüchlich sein können. Man will möglichst kurz starten und landen können, um wenig Fläche zu verbrauchen. Dabei soll es aber auch leise sein. Dann möchte man natürlich möglichst viel Treibstoff sparen und so weiter. Und daran zeigt sich dann, welche Konfiguration erfüllt das am allerbesten. Und deswegen gibt es eben, ob es ein Frachtflugzeug, ein Passagierflugzeug, ob es ein Kampfflugzeug, ob es ein Feuerlöschflugzeug ist, die sehen aus guten Gründen unterschiedlich aus, weil die Anforderungen unterschiedlich sind. Also bevor man, um auf die Frage zurückzukommen, wenn man die miteinander vergleichen will und bewerten will, dann muss man von den entsprechenden Anforderungen ausgehen. Man braucht den Maßstab, an dem man das bewertet.
Und wie beeinflusst die Technik die Wahl der Konfiguration?
Also letztendlich, es ist ja immer eine Frage, warum sehen Flugzeuge so aus, wie sie aussehen? Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen, akademisch spitzfindig, aber ich habe solche Diskussionen in der Vergangenheit des Öfteren gehabt und dann so für mich den Ausspruch geprägt, überlegene Konfigurationen sind das Ergebnis vorteilhafter Kombination von Technologien und nicht andersherum. Und manchmal denkt man ja, also je neuer, toller so eine Konfiguration aussieht, umso besser muss sie sein. Das ist nicht gegeben. Also man kann mit Technologien im Grunde heutzutage jede Art von Konfiguration zum Fliegen bringen. Die Frage ist, wie gut erfüllt sie ihre Mission? Und das ist dann eine Frage der Technologien, die ich zur Verfügung habe. So wird ein Flugzeug mit einem Laminarflügel anders aussehen als ein Flugzeug mit einem klassisch turbulenten. Ein Flugzeug, das auf kurzen Start- und Landebahnen klarkommen muss, wird anders aussehen als ein Flugzeug, das beliebig lange Start- und Landebahnen zur Verfügung haben. Und da sind wir dabei. Das macht das nachher aus. Und je nachdem, welche Technologie ich zur Verfügung habe, kann das dann ausschlaggebend sein, dass ein Flugzeug wiederum anders aussieht als ein anderes.
Ja, was da auch vielleicht, und das ist dann, ich würde mal sagen, die andere Seite der Medaille der Technik. Wir hatten das in einer vorherigen Folge auch schon, diese Fähigkeit, die wir brauchen, um Technologien zu entwickeln. Auch das kann da eine Rolle spielen. Es gibt ja nun schon seit Dekaden auch als vielleicht sichtbar alternativste Konfiguration das Nurflügelflugzeug, der sogenannte Blended Wing Body, der eben so radikal anders aussieht und auch so modern aussieht, dass natürlich irgendwo in der Allgemeinheit schon immer kolportiert wird. Der muss doch viel besser sein, weil der hat dann die Nutzlast im Flügel und der Flügel ist ja sozusagen das produktive Bauteil, da hat man nicht irgendwo so einen Rumpf, der da noch mitgeschleppt werden muss. Jetzt kann man natürlich durchaus diese Konfiguration so auslegen, dass sie in der Tat gleich gut, vielleicht auch besser ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Fähigkeit, so etwas vorherzusagen, zu modellieren in Grenzbereichen, die Fähigkeit, so etwas industriell aufzusetzen und dann eben auch andere Aspekte, wo wir auch gute Gründe haben, weshalb die Konfigurationen heute so aussehen, wie sie aussehen. Baubarkeit, Planbarkeit, Variabilität, auch im industriellen Produktionsprozess, gestreckte, verkürzte Varianten. Auch das können eben Treiber sein, die vielleicht jetzt nicht Technik sind, aber die Fähigkeit, etwas anderes zu machen als das, wo wir eben die letzten 50 Jahre bei Airbus und mehr zum Beispiel und in der Branche vielleicht sogar noch deutlich länger groß geworden sind. Man könnte sagen, es ist vielleicht ein lokales Optimum, aber es ist letztendlich auch etwas, wo wir wirklich diese Konfiguration, so wie sie heute fliegt, ein Rumpf, ein durchaus höher gestreckter Flügel, Triebwerke relativ separiert installiert, dass wir das sehr, sehr gut beherrschen. Das heißt, die Fähigkeit, eine andere Konfiguration, die auch vielleicht nicht nur vermeintlich, sondern wirklich besser sein könnte, zu beherrschen, das ist genauso wichtig wie die Technik eben, die man dann in so einer Konfiguration implementieren kann oder eben, wenn man die Fähigkeit, die Konfiguration zu machen, auch Technik dann nennt, das zu beherrschen. Und das ist natürlich ein eigenes Forschungsfeld. Und da ist natürlich die Situation so, dass Dinge, die man noch nicht gemacht hat, wo man nicht über vorherige Produkte sehr viel gelernt hat, da ist das Feld erstmal etwas weiter. Und da ist natürlich die Unsicherheit größer. Und das kann natürlich bedeuten, dass selbst wenn Potenziale da sind, die Unsicherheiten diese Potenziale schnell auch wieder ausgleichen können. Und man natürlich auf der sicheren Seite sein muss, dass unterm Strich auch mit diesen Unsicherheiten für ein vielleicht komplett anderes Produkt in der Zukunft auch wirklich genügend überbleibt, dass es wert ist, dieses Wagnis dann einzugehen. Also das würde ich durchaus ein bisschen weiter gefasst auch als die technologische Kompetenz in dem Zusammenhang sehen, die uns in vielen Fällen durchaus auch davon noch abhalten wird, Dinge, die machbar wären, dann auch wirklich zu tun, weil wir sie vielleicht nicht wirklich beherrschbar machbar hinbekommen.
Ja, aber um nochmal auf dieses Beispiel einzugehen, das Daniel gerade brachte, den Blended Wing Body oder das Nurflügelflugzeug, was ja gerne so als die Konfiguration der Zukunft dargestellt wird, die ja auch besser sein soll als die gängigen Konfigurationen. Da muss man sich ja schon die Frage stellen, warum hat man das denn nicht gemacht bisher? Ne? Also wenn da die Erkenntnis so groß ist. Und dann sind wir wieder bei den Anforderungen an die Mission. Also in einem speziell Passagierflugzeug werden ja Leute untergebracht, die fliegen in Höhen, in denen der Außendruck nur ein Viertel des Drucks auf der Erde ist. Sprich, man braucht eine sogenannte Druckkabine. Und in einem, am besten in einer Kugel, aber am zweitbesten in einem zylindrischen Bauteil, lassen sich diese Druckkräfte sehr gut aufnehmen. Wenn man jetzt diesen Blended Wing Body hat, dann haben wir keinen Zylinder mehr, sondern was wie eine flache Schachtel. Und dann wird mit einem Mal dieser Bau der Druckkabine extrem schwierig, aufwendig, schwer und schon sind viele Vorteile dahin. Würde man dagegen einen Blended Wing Body nehmen, sagen wir mal für ein Tankerflugzeug, wo ich keine Druckkabine brauche, sondern den Treibstoff flüssig überall hinpumpen kann, dann habe ich mit einmal genau die Freiheiten für die Fracht, die ich brauche. Und dann wird ein Blended Wing Body wahrscheinlich tatsächlich das deutlich überlegenere Flugzeug sein für diesen Zweck. Ob es für den Zweck des Passagiertransports das bessere Konzept ist, das wird man sehen, ist aber längst nicht so einfach gegeben.
Also mit dem Stand der Technik von heute gibt es noch keine Tendenz, wie das Flugzeug aussehen könnte. Ihr seid jetzt vom konventionellen Flugzeug aussehen bis zum Blended Wing Body hin und her geschwankt.
Wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Also ich würde schon tippen, dass auch die nächsten Flugzeuggenerationen nicht unbedingt in diesem Extrem des Blended Wing Bodies vielleicht dann enden, sondern dass wir schon diese sogenannte Tube und Wing auf Englisch, also Rohr- und Flügelkonfiguration haben, wo wir schon die einzelnen Komponenten deutlich noch verändern. Das heißt, dass man nicht nur unter der Haut was sieht, der Flügel mit der höheren Streckung zum Beispiel, Triebwerke, die anders vielleicht am Rumpfheck angebracht sind, mit aber großen offenen Rotoren, vielleicht eine andere Formgebung auch des Rumpfes, vielleicht auch das fensterlose Flugzeug, was auch immer dann Vorteile strukturell oder auch hinsichtlich der Herstellung liefern kann. Da wird man sicherlich vieles sehen, aber dieses Abweichen von diesem sehr, sehr etablierten Arrangement, wie wir es heute sehen, also das wird sicherlich irgendwann kommen, aber vielleicht eben auch mit Treibern unter der Haut, wenn ich zum Beispiel Wasserstofftanks installieren möchte, die nicht in sehr dünnen, sehr gestreckten Flügeln von heute sinnvoll zu installieren sind, die aber in so einem Nurflügelflugzeug vielleicht viel einfacher zu arrangieren sind. Wenn man solche, nennen wir es mal, Brüche hat, solche Sprungfunktionen hat, dann glaube ich, kommen wir auch dahin, dass wir wirklich andersartige Konfigurationen plötzlich als sehr vorteilhaft sehen werden. Ansonsten werden wir sicherlich die Potenziale noch versuchen zu heben, die wir in dieser etablierten Konfiguration natürlich heute auch noch sehen. Da ist noch nicht Ende der Fahnenstange erreicht.
Wir haben ja mal 2050 so angepeilt als Zeitraum. Also persönlich würde ich sagen, in 2050 sehen die Flugzeuge nicht so viel anders aus als die, die wir heute sehen. Aber nicht umsonst hatte ich eben das Beispiel mit dem Blended Wing Body und dem Tankerflugzeug genannt. Wir hatten es ja auch, ich glaube in der zweiten Folge war das über die Risiken, die eine Firma eingehen muss, wenn sie ein Flugzeug entwickelt. Für ein Tankerflugzeug mag die Blended Wing Body Konfiguration tatsächlich die vorteilhaftere sein. Wenn man dann die Risiken, die Unsicherheiten, die mit so einem Entwicklung eines Blended Wing Body verbunden sind, mit einem Tankerflugzeug kombiniert für militärische Zwecke und dabei dann aber das Wissen erzeugt, wie man mit solchen Konfigurationen umzugehen hat, mit all den Schwierigkeiten der Start-Landeleistung und so weiter und so weiter, dann kann es eben sein, das, was Daniel gerade sagte, wenn dann tatsächlich sich der Wasserstoff doch durchsetzen sollte, dass man dann mit einmal alle Bausteine zusammen hat. Man weiß, wie man den Wasserstoff zu beherrschen hat. Man muss die großen Tanks unterbringen, die kann man in so einem Blended Wing Body besser unterbringen und dann weiß man aber, wie der Wing Body zu handhaben ist. Dann passt das mit einmal zusammen. Also das sind die Dinge, die dann vielleicht wirklich dazu führen, dass man deutlich andere Flugzeuge sehen wird, aber nicht in einem Zeitraum von 20 Jahren.
Aber da kommt ja jetzt von der Seite der ganzheitlichen Entwicklung eigentlich, ne? Welche Rolle spielt Modularität dann in modernen Flugzeugkonzepten?
Jetzt ist die Frage, was verstehst du unter Modularität? Also wenn es, wir hatten es ja vorhin bei der Funktionsintegration, zum Beispiel der Austausch unterschiedlicher Kabinenbestuhlungen ist, dann kann ich mir vorstellen, wird diese Modularität immer eine große Rolle spielen, weil man einerseits unterschiedliche Kunden bedienen muss, andererseits sich natürlich auch Kundenwünsche durchaus ändern. Insofern wird Modularität, denke ich, eine große Rolle spielen. Was das bezüglich von Konfigurationen dann bedeutet, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau zu sagen. Aber nehmen wir mal an, wir sind wirklich in der Lage, Blended Wing Body Konfiguration gut zu bauen. Da müssen die Flughäfen aber angepasst werden. Das wird nochmal deutlich anders werden. Inwieweit man dann doch vielleicht zu einer gewissen Modulbauweise übergeht und sagt, naja, wir machen es mit dem Blended Wing Body mal nicht zu weit, sondern nur teilweise, kann ich ehrlich gesagt schwer beurteilen. Da sind wir bei so Dingen im Luftfahrtsystem, die auch wirklich noch mit großen Unsicherheiten verbunden sind und sehr von Randbedingungen abhängen, in die sich auch unsere Gesellschaft entwickelt.
Ja, dieses Modularitätsthema, das ist meistens so unter diesem Stichwort gar nicht so sichtbar. Aber wir haben natürlich heute etwas, wo Modularität im Prinzip unsere Produkte massiv prägt. Und das sind diese Familienkonzepte, wo wir zum Beispiel beim Airbus A320-Familie von der A321 XLR bis zur inzwischen natürlich nicht mehr gebauten A318 ist das im Prinzip das gleiche Basisflugzeug. Und die Änderungen, die man hat, sind in erster Linie dadurch, dass man modular, wenn man so möchte, im Rumpf Scheiben einfügt oder herausnimmt. Und das sind natürlich Dinge, die man in so einem einfachen, zylindrischen Rumpf sehr smart machen kann. Wenn ich ein Flugzeug habe, wo ich nicht mal eben eine Scheibe rausnehmen kann, dann wird das schwer. Und dieses Familienkonzept in so einer ganz andersartigen Konfiguration umzusetzen, das kann ganz essentiell sein, weil natürlich ein Hersteller nicht für einen 150-Sitzer, 200-Sitzer, 250-Sitzer jeweils eine andere Produktfamilie auflegen möchte. Und das ist etwas, zum Beispiel mit der 320-Familie oder analog bei der Boeing 737, da deckt eine Basiskonfiguration diese ganze Bandbreite ab, wo man ansonsten eventuell nur das Produkt hätte, was aber dann nicht optimal wäre, wenn ich mehr oder weniger Passagiere transportieren möchte. Und das kann letztendlich für die Attraktivität eines solchen Produktes entscheidender sein als vielleicht die letzten 5% Kraftstoffverbrauch, die man noch mit einer fortschrittlicheren, performanteren Konfiguration rausoptimieren kann. Und das sind letztendlich die Dinge, die natürlich dann für die Attraktivität einer Produktlinie auch für den Hersteller entscheidend sein können und heute eben für Airbus, Boeing mit den Produktlinien, wie wir sie kennen, ein ganz, ganz großes Argument ist, weshalb diese Flugzeuge so erfolgreich sind, weil man eben wirklich große Bandbreiten abdecken kann und das Flugzeug quasi anpassen kann, was ja Modularität zum einen ist, aber auch Effizienz zum anderen. Ich muss nicht ein halb leeres Flugzeug durch die Gegend fliegen, aber auch im Sinne von, nennen wir es mal, Business-Effizienz. Ich kann das Flugzeug auch größer werden lassen, wenn ich entsprechend auf der Strecke noch mehr Passagiere als zahlende Kundschaft mitnehmen kann. Und das ist dann halt von der Basis 320 auf die verkürzte bis hin zur A318 oder die eben massiv gestreckte A321 XLR, die sogar inzwischen, und so war es am Anfang in den 80er Jahren nie konzeptioniert, sogar über den Atlantik fliegen kann.
Und da gibt es noch ein anderes Modulkonzept, das sind die Triebwerke. Ne? Wir haben drei Triebwerkshersteller, die, sagen wir jetzt erstmal, zwei große Hersteller bedienen, die das aber untereinander austauschen. Und die Airlines legen großen Wert darauf, dass das möglich ist. Und naja, wir kommen vielleicht noch drauf, also je integrierter die Konfigurationen in Zukunft werden, umso schwieriger wird es, diese Austausche vorzunehmen. Mhm. Inwieweit man das dann treibt mit dieser Integration, auch das ist eine Marktfrage, die ist schwer im Vorhinein zu beantworten. Mhm. Aber diese Möglichkeit, dass ein Flugzeughersteller unterschiedliche Triebwerke in seinem Produkt unterbringen kann, ist eine ganz wichtige Eigenschaft.
Das heißt, die Flexibilität muss eine Anforderung oder wird eine Anforderung bleiben. Und ich nehme zur Kenntnis, dass sehr wahrscheinlich die Flugzeuge in 30 Jahren nicht so viel anders aussehen als jetzt, oder?
Für die 2050, glaube ich, sehen die Flugzeuge nicht so viel anders aus. Das hängt eben auch mit diesen ganzen Entwicklungsrisiken zusammen. Was die Flexibilität angeht, das ist auch nicht leicht zu beantworten. Prinzipiell wird meinetwegen in einem Flugzeug wie der A320 schon eine große Flexibilität vorgehalten. Die Reichweite einer A320 ist in der Größenordnung von 4.500 Kilometern. Die Flugzeuge werden aber, auch gerade die 320 oder 737-Klasse, werden meist auf Strecken zwischen 1.000 und 1.500 Kilometern eingesetzt. Das können wir ja sagen. Entwerfen wir das Flugzeug doch nur für diese 1.500 Kilometer oder vielleicht 2.000 Kilometer, um eben einfach Energie zu sparen dabei. Nur ist das Flugzeug dann nicht mehr so flexibel einsetzbar. Und wenn eine Airline jetzt mal schnell ein Flugzeug auf einer anderen Strecke einsetzen muss, hat sie das nicht. Ob sie dann dafür extra Flugzeuge vorhält, die sie selten einsetzt, die natürlich auch Ressourcen verbrauchen, wie die Effizienz dann ausgeht, ist fraglich. Also insofern ist Spezialisierung für den speziellen Fall immer sehr gut. Für die Breite mit einmal nicht mehr. Da ist eben die Frage, wo ist der beste Kompromiss? Am Ende wird der Markt entscheiden.
Das waren die Konfigurationen, also die Ebene, auf der aus Anforderungen konkrete Flugzeuge werden. Damit haben wir eine wichtige Brücke geschlagen, von abstrakten Anforderungen hin zu konkreten technischen Lösungen. In der nächsten Folge gehen wir noch eine Ebene höher und schauen uns das große Ganze an, das Lufttransportsystem, also das Zusammenspiel von Flugzeugen, Infrastruktur und Betrieb. Danke fürs Zuhören, danke Kurt, danke Daniel und bis zur nächsten Folge.